Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive.
Hallo zusammen.
Egal, wo du gerade bist, ob du im Sekretariat sitzt und den Schulalltag meisterst, ob du mit dem Kaffee in der Hand auf dem Weg zum Unterricht bist, als Hausmeister nach dem Rechten siehst oder ob du als Elternteil gerade einfach mal reinhörst.
Schön, dass du da bist.
Genau. Wir haben heute nämlich eine echte Entdeckungsreise vor uns. Eine, die auf den ersten Blick, naja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich wirkt.
Das stimmt allerdings.
Auf unserem Tisch liegt nämlich der brandaktuelle interne Schulnewsletter.
Die Ausgabe Nummer 6 für das Schuljahr 25/26, um genau zu sein.
Richtig. Und unsere Mission für diese tiefgründige Analyse heute ist es, mal wirklich hinter die Kulissen dieses Dokuments zu schauen. Denn wenn man genau liest, offenbaren diese scheinbar nüchternen Absätze einen extrem spannenden Mikrokosmos. Wir sehen hier quasi, wie sich eine ganze Gemeinschaft in Echtzeit weiterentwickelt.
Das ist ein sehr treffender Ausgangspunkt. Weißt du, Newsletter werden in großen Institutionen ja oft als reine Verwaltungsinstrumente missverstanden.
Ja, man überfliegt sie halt, um schnell Termine abzugleichen.
Exakt. Wenn man sie aber mit einem analytischen Auge betrachtet, sind sie eigentlich das Logbuch einer atmenden, sich ständig anpassenden Organisation. Sie dokumentieren eben nicht nur Raumnummern und Uhrzeiten, sondern sie spiegeln Prioritäten, Werte und die kulturelle Evolution einer Schule wider. Jeder Umzug, jedes Pilotprojekt und sogar die Art, wie interne Neuigkeiten kommuniziert werden, das sind alles Puzzleteile des großen Ganzen. Und wir wollen heute entschlüsseln, was diese Entwicklungen strukturell bedeuten und wie sie das tägliche Leben von euch allen prägen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir starten direkt mit der Infrastruktur. Genauer gesagt mit der digitalen und physischen Architektur der Schule.
Ein sehr wichtiges Fundament.
Absolut. Also, der Newsletter kündigt an, dass das IT-Team personellen Zuwachs durch die Stadt bekommen hat. Ein neuer Campus-Manager.
Nils Bieners.
Genau, Nils Bieners, ja. Er ist ab sofort immer donnerstags von 10.30 Uhr bis 17 Uhr vor Ort. Und zwar im neuen IT-Büro, Raum O008. Er kümmert sich dann um Board-Updates, iPad-Aktualisierungen und, naja, den ganz alltäglichen IT-Support. Auf dem Papier ist das einfach eine Personalie in einem Raum. Aber was passiert eigentlich mit dem Ökosystem einer Schule, wenn man diesen technischen Support derart zentralisiert?
Was hier faszinierend ist, ist die psychologische Ebene. Die geht nämlich weit über das reine Anschließen von Kabeln hinaus.
Wie meinst du das genau?
Wir sprechen hier von der Reduzierung des sogenannten Cognitive Load, also der kognitiven Belastung der Lehrkräfte. Stell dir vor, du stehst vor einer Klasse, hast ein komplexes pädagogisches Konzept vorbereitet und plötzlich streikt das Smartboard.
Oh ja, der absolute Klassiker.
Oder 20 Schüler-iPads verlangen gleichzeitig ein Update. In vielen Systemen wird die Lehrkraft dann unfreiwillig zum IT-Techniker.
Was ja gar nicht ihr Job ist.
Richtig. Das erzeugt situativen Stress und blockiert mentale Ressourcen, die eigentlich für den Unterricht, also für die Schüler, gedacht sind.
Man verliert in dem Moment völlig den Fokus auf die Kinder.
Exakt. Wenn eine Schule nun kommuniziert, hey, Nils ist jeden Donnerstag in O008, das ist sein Spezialgebiet, dann schafft das Verlässlichkeit.
Man lagert diesen spezifischen Stressfaktor einfach aus.
Genau. Technik wird wieder zu dem, was sie sein sollte. Ein unsichtbares Hilfsmittel im Hintergrund und nicht der unberechenbare Endgegner des Vormittags. Es professionalisiert den gesamten Ablauf enorm.
Das leuchtet absolut ein. Ein eigener IT-Superheld jeden Donnerstag, das ist schon stark. Und dieser neue IT-Raum, also O008, der ist ja nur ein Teil eines viel größeren Raumschiebepuzzles an der Schule.
Ein echtes Tetris-Spiel.
Ja, wirklich. Das IT-Team zieht in O008. Das bedeutet, das Beratungslehrerteam für die Jahrgänge 5 bis 7 packt die Kisten und zieht in den Raum O004. Und das wiederum macht den alten Raum O005 frei. Der Newsletter betont hier ganz spezifisch, dass O005 nun als reiner dedizierter Beratungsraum für Schüler- und Elterngespräche dient.
Buchbar über den Raumplaner.
Genau, über den Raumplaner. Nun bedeutet so ein Umzugskarussell kurzfristig ja immer erst einmal Reibung und Kistenschleppen. Warum nimmt eine Schule diesen Aufwand auf sich, nur um einen dedizierten Gesprächsraum zu schaffen?
Aus der Perspektive der Umweltpsychologie ist das ein ein massiver qualitativer Sprung. Raumgestaltung diktiert emotionale Sicherheit.
Okay, das musst du erklären.
Bisher finden Elterngespräche oder sensible Unterhaltung mit Schülern oft in leeren Klassenzimmern statt.
Oder auf dem Flur.
Oder in einer lauten Ecke des Lehrerzimmers.
Stimmt, meistens da, wo gerade Platz ist.
Ein Klassenzimmer ist aber ein Raum, der inhärent mit einer Machtdynamik aufgeladen ist. Der Lehrer steht vorne, die Schüler sitzen an ihren Tischen. Es ist kein neutraler Boden für ein Gespräch auf Augenhöhe.
Ah, das heißt, die Umgebung formt unbewusst das Gespräch.
Ganz genau. Wenn du einen dedizierten Raum wie O005 hast, der ausschließlich für Beratung da ist, neutralisierst du diese Dynamik.
Er ist dann quasi entkoppelt vom Unterrichtsgeschehen.
Richtig. Es signalisiert architektonisch gesehen, hier geht es nicht um Noten oder Disziplinierung vor versammelter Mannschaft. Hier ist ein geschützter, sicherer Hafen. Wir nehmen uns wirklich Zeit für dich.
Wahnsinn.
Und wenn dieser Raum dann noch professionell über einen Planer gebucht wird, gibt das den Gesprächen eine ganz andere Verbindlichkeit und Diskretion. Es ist ein architektonisch gewordener Ausdruck von Vertrauen.
Sehr spannend, wie Räume kommunizieren, bevor überhaupt ein Wort gesprochen wird. Diese vorausschauende Struktur sehen wir übrigens auch im digitalen Bereich.
Ja, bei der Vertretungsplanung.
Genau. Der Newsletter erwähnt kurz, dass neben WebUntis weiterhin die DSB-Mobil-App für den Vertretungsplan genutzt wird. Es gibt also zwei parallele Systeme.
Das ist ein klassisches Beispiel für eine Double-Net-Strategy.
Also ein doppeltes Netz.
Genau. Eine doppelte Absicherung, die in der modernen Organisationspsychologie sehr geschätzt wird. Man verlässt sich nicht blind auf einen einzigen digitalen Flaschenhals.
Weil Technik ja immer mal ausfallen kann.
Richtig. Sollte ein Server ausfallen, bricht nicht gleich die gesamte Informationskette der Schule zusammen. Diese Redundanz zeigt einfach, dass die Schulleitung hier sehr resilient und vorausschauend plant.
Also sind die internen Prozesse, ob nun digital oder physisch, ziemlich robust aufgestellt.
Absolut.
Aber wie übersetzt sich diese interne Stabilität eigentlich nach außen? Wie nimmt das Umfeld die Schule wahr? Da liefert der Newsletter wirklich beeindruckende Zahlen.
Du spielst auf das Sprachenfest an.
Genau. Am 23. Januar 2026 konnten sich Grundschüler und angehende Fünftklässler in Schnupperunterrichten und beim Bühnenprogramm über das Fremdsprachenprofil informieren. Und das Resultat? Für die anstehende Anmeldewoche vom 9. bis 12. Februar haben sich bereits über 300 Familien Termine reserviert.
Das ist eine enorme Hausnummer.
Wirklich, ich war baff. 300 Familien. Hier wird's wirklich interessant. In einer Zeit, in der Schulen hart um Anmeldungen konkurrieren, sind 300 Reservierungen ein massiver Datenpunkt. Was machen die hier richtig, was andere vielleicht übersehen?
Diese Zahl ist tatsächlich ein extremer Vertrauensvorschuss. Wenn 300 Familien entscheiden, dass sie ihr Kind an genau diese Schule geben wollen, ist das kein Zufall.
Sondern?
Es ist das Ergebnis von sehr transparenter, erlebbarer Profilbildung. Lass uns das Sprachenprofil mal genauer betrachten. In unserer globalisierten Welt geht es bei Sprachkompetenz schon lange nicht mehr nur um das Pauken von Vokabeln oder irgendwelchen Grammatikregeln.
Das stimmt, es ist viel mehr als das.
Es geht um die Fähigkeit, globale Perspektiven einzunehmen und echte Empathie für andere Kulturen zu entwickeln.
Und das wird an so einem Tag dann greifbar gemacht?
Richtig. Der Newsletter bedankt sich hier übrigens explizit bei Melanie Bauhaus, Philipp Weber und allen Mitwirkenden.
Ein großes Lob an der Stelle.
Absolut. Das zeigt nämlich, wie viel organisatorische Leidenschaft dahinter steckt. Ein Profil auf dem Papier ist das eine, aber es durch ein Fest, durch Bühnenprogramme und Schnupperstunden emotional erfahrbar zu machen, das ist es, was Eltern und Kinder letztlich überzeugt.
Man verkauft also nicht nur einen Lehrplan.
Nein, man lädt in eine Kultur ein.
Und diese Anziehungskraft wirkt nicht nur bei den ganz Kleinen, auch am anderen Ende der Schullaufbahn wächst die Schule massiv.
Die Oberstufe.
Richtig, der Jahrgang 11. Der Infoabend am 28. Januar war extrem gut besucht und die Anmeldungen stehen jetzt am 13. Februar an. Der Newsletter hebt hier das Beratungsteam besonders hervor.
Zu Recht.
Ja, ein großes Dankeschön geht an Ariane Schuck-Schmitz, Lukas Sickmann, Angelique Vögeler, Nathalie Zappe und Claudia Schlierkamp.
Wenn eine Schule sowohl bei den Neueinsteigern in Klasse 5 als auch bei den angehenden Abiturienten einen solchen Zulauf hat, spricht das für eine sehr gesunde, lebendige Mitte.
Das Fundament ist also stark.
Genau. Der Übergang in die Oberstufe ist oft mit großen Ängsten verbunden. Der Druck steigt, die Anforderungen ändern sich komplett. Dass ein Beratungsteam hier namentlich so gewürdigt wird, deutet darauf hin, dass es ihnen gelingt, diese Ängste systematisch abzubauen und den Jugendlichen echte Perspektiven aufzuzeigen. Es ist das Fundament einer Schule, das hier an beiden Enden gestärkt wird.
Eine starke Gemeinschaft braucht aber auch internen Kitt, nicht wahr?
Unbedingt.
Und da bin ich über einen Termin gestolpert, der mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Am Freitag, den 20. Februar um 19 Uhr, findet eine chinesische Neujahrsfeier statt.
Ein tolles Event.
Und zwar exklusiv für das Kollegium. Organisiert von Lena Bucher, Susan Ho, Christine Jones und Leila Kotsch. Das ist ja erst einmal Freizeit. Warum sind solche informellen Events in einem Newsletter einer formellen Behörde wie einer Schule eigentlich so wichtig?
Weil informelle Netzwerke das eigentliche Betriebssystem jeder großen Institution sind.
Okay, das musst du näher ausführen.
Ein Kollegium besteht aus vielen Individuen, die im Schulalltag oft wie Einzelkämpfer agieren. Sie schließen die Tür ihres Klassenzimmers, unterrichten ihr Fach und sehen die Kollegen vielleicht nur 5 Minuten in der großen Pause am Kopierer.
Jeder in seiner eigenen Bubble.
Genau. So entstehen unweigerlich Silos. Die Naturwissenschaftler bleiben unter sich, die Sprachleger ebenso.
Und eine Feier bricht diese Silos dann auf?
Absolut. Wenn man abends zusammenkommt, eine andere Kultur feiert und sich fernab von Lehrplänen und Notendiskussionen begegnet, entsteht psychologische Sicherheit untereinander. Man lernt den Menschen hinter der Funktion kennen.
Das macht Sinn.
Studien zur Organisationsentwicklung zeigen sehr klar, Teams, die informell gut vernetzt sind, kommunizieren in Krisensituationen deutlich effizienter. Diese positive Grundstimmung im Lehrerzimmer überträgt sich am nächsten Morgen dann auch direkt auf die Schüler.
Die merken das also?
Oh ja. Sie spüren sofort, ob die Erwachsenen im Haus eine echte Gemeinschaft sind oder nur eine Zweckgemeinschaft.
Das ist ein starker Gedanke. Das Betriebssystem der Schule wird eigentlich bei der Neujahrsfeier geupdatet.
Schön gesagt.
Und diese gefestigte Kultur scheint auch den Mut zu geben, etablierte Strukturen radikal in Frage zu stellen. Damit sind wir nämlich bei den Pilotprojekten und Innovationen, die im Newsletter stehen.
Da gibt es einiges.
Ja, hier wird ein ganz neues Zeitfenster für die Halbjahreszeugniskonferenzen getestet. Bisher kennen wir alle Konferenzen, die sich endlos in den Nachmittags ziehen, wenn alle eigentlich schon müde sind.
Die berühmt-berüchtigten Konferenzmarathons.
Genau die. Jetzt wird pilotiert Montagnachmittag und der komplette Dienstag. Der Clou für die Schülerschaft, der Dienstag wird zum Studientag. Danach evaluiert das Lehrkräfteratsteam, ob das eine dauerhafte Lösung wird. Schulstundenpläne sind ja traditionell extrem starre Konstrukte. Wie bewertest du diesen Vorstoß?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier ein Musterbeispiel für institutionelle Agilität. Der Stundenplan einer Schule ist historisch gesehen ein industrielles Konstrukt. Stark getaktet, extrem starr.
Wie am Fließband fast.
Genau. Diese Zeitstrukturen aufzubrechen erfordert großen Mut, weil das gesamte System wie ein Uhrwerk zusammenhängt.
Wenn man einen Tag komplett für Konferenzen blockt, nimmt man immensen Druck aus dem System.
Weil man mehr Luft zum Atmen hat?
Ja, Zeugniskonferenzen erfordern hohe Konzentration. Es geht schließlich um faire Bewertungen von Schülerschicksalen. Das abends nach 7 Stunden Unterricht noch reinzuquetschen, ist pädagogisch oft fragwürdig.
Und der Studientag für die Schüler?
Das ist der zweite Genialstreich an der Sache.
Inwiefern?
Anstatt dass einfach heißt, Unterricht fällt aus, wird ein Studientag deklariert. Das zwingt die Schüler in eine Rolle der Eigenverantwortung. Sie müssen sich selbst organisieren.
Richtig. Selbstgesteuertes Lernen ist eine der wichtigsten Kompetenzen für die Universität und das spätere Berufsleben. Und dass man das Ganze als Pilotprojekt deklariert und hinterher vom Lehrkräfterat evaluieren lässt, das zeugt von einer exzellenten Fehlerkultur.
Man ist also offen für Anpassungen?
Man sagt ganz klar, wir probieren das. Wenn es nicht funktioniert, ändern wir es wieder. Das ist quasi wissenschaftliches Arbeiten in der eigenen Organisationsstruktur.
Apropos Organisationsstruktur und Kultur, am 9. Februar findet ein pädagogischer Tag statt, bei dem exakt das im Mittelpunkt steht. Das Thema lautet GSG-Mindset.
Ein sehr zentrales Thema.
Wiebke Petig und Silke Rosier organisieren das Ganze inhaltlich. Was mich aber sofort gepackt hat, mittags gibt es ein gemeinsames Mitbringbuffet. Organisiert von Esther Ludo.
Da leuchten deine Augen.
Ja, ich muss hier einfach mal einhaken. Aus soziologischer Sicht gibt es doch kaum etwas Verbindenderes, als gemeinsam Nahrung zu teilen, zu der jeder etwas beigetragen hat, oder? Nichts bringt Menschen so sehr zusammen wie gutes Essen.
Das Mitbringbuffet ist zweifellos ein brillanter Schachzug. Es ist höchst partizipativ. Jeder bringt ein Stück seiner eigenen Kultur oder Tradition mit an den Tisch.
Jeder gibt was rein.
Und es bricht Hierarchien auf. Der Schulleiter isst den Nudelsalat des Referendars.
Ein schönes Bild.
Aber lassen wir den inhaltlichen Kern, also das GSG-Mindset, nicht aus den Augen. Wenn sich eine Schule vom Sekretariat über die Hausmeister bis hin zu den Lehrkräften einen ganzen Tag Zeit nimmt, um über ihre gemeinsame pädagogische Haltung zu diskutieren, ist das enorm wertvoll.
Es holt alle ins Boot.
Ein Mindset ist die Brille, durch die eine Organisation auf Herausforderungen blickt. Haben wir eine Defizitorientierung, bei der wir nur auf Fehler schauen, oder haben wir eine Wachstumsorientierung?
Ein Growth Mindset.
Genau. Wenn hunderte Menschen in einem Gebäude sich auf ein gemeinsames Mindset einigen, entsteht eine unglaubliche erzieherische Konsistenz. Die Schüler bekommen dann nicht bei Lehrer A eine völlig andere Philosophie vermittelt als bei Lehrer B.
Eine gemeinsame Philosophie, die offensichtlich auch Freiräume für außergewöhnliches Engagement schafft. Der Newsletter kündigt nämlich an, dass ein neuer Jahrgang beim Duke Award startet.
Ein sehr anspruchsvolles Programm.
Und hier muss ich mich charmant selbst korrigieren. Als ich das las, dachte ich sofort an die ganz Großen, also kurz vor dem Abitur.
Das denkt man oft.
Aber nein, es sind 10 Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs. Organisiert und begleitet wird das von Sebastian Stärke und Wiebke Pettig. In der 8. Klasse, da ist man ja gerade mal 13 oder 14 Jahre alt.
Es ist in der Tat bemerkenswert, dass man dieses Programm schon in dieser Altersgruppe ansetzt. Der Duke Award, also das Duke of Edinburgh's Award Programm, verlangt von jungen Menschen, dass sie sich in Bereichen wie ehrenamtlichem Engagement, physischer Fitness und auf Expeditionen beweisen.
Das ist ordentlich für das Alter.
Absolut. Wir leben in einer Zeit, in der Jugendliche oft in der digitalen Welt versinken und die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Wenn 8-Klässler sich entscheiden, freiwillig gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und eigene, reale Grenzen auszutesten, ist das ein starkes Gegenmittel.
Es formt den Charakter.
Es formt Charakter, Resilienz und Selbstwirksamkeit. Und auch hier gilt wieder, das funktioniert nur, weil Lehrkräfte wie Herr Stärke und Frau Pettig bereit sind, diese Begleitung zu übernehmen. Und das oft weit über ihr normales Deputat hinaus.
Also, was bedeutet das alles? Hier wird es wirklich interessant. Denn Engagement und Mut bedeuten eben nicht immer, dass am Ende ein Pokal auf dem Tisch steht.
Wie meinst du das?
Da zeigt der Newsletter eine erstaunliche Transparenz. Es wird berichtet, dass die Bewerbung der Schule für das sogenannte EFORT-A-Programm leider abgelehnt wurde.
Ah ja.
Trotzdem steht dort ein riesiges Dankeschön an die AG rund um Melanie Bauhaus, die extrem viel Arbeit in diese Bewerbung gesteckt hat. Die meisten Institutionen kehren Ablehnungen doch lieber ganz schnell unter den Teppich und feiern nur die Siege.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie geht eine Organisation mit dem Scheitern um? Dass diese Ablehnung transparent im Newsletter für alle sichtbar kommuniziert wird, ist paradoxerweise ein Zeichen extremer institutioneller Stärke.
Weil sie sich nicht verstecken.
Richtig. Wir sprachen eben über das Mindset. Ein echtes Growth Mindset, ein Wachstumsdenken, bedeutet, dass der Prozess genauso wichtig ist wie das Ergebnis.
Der Weg ist das Ziel.
Sich für ein komplexes Programm wie Effort A zu bewerben, zwingt eine Arbeitsgruppe, die eigene Schule analytisch zu durchleuchten. Sie müssen Schwächen identifizieren und Visionen formulieren.
Das macht man ja nicht mal eben an einem Nachmittag.
Nein. Die AG von Melanie Bauhaus hat diese harte Reflexionsarbeit geleistet. Das schärft das Profil der Schule dauerhaft, völlig unabhängig vom Stempel der Jury am Ende.
Man hat also auf jeden Fall etwas gelernt.
Genau. Wer Innovation will, muss das Risiko des Scheiterns als normalen Bestandteil der Arbeit akzeptieren. Diese Transparenz im Newsletter sagt den Lehrkräften ganz klar, seid mutig. Auch wenn es nicht glaubt, wird eure Anstrengung gesehen und wertgeschätzt.
Das ist wirklich inspirierend. Wenn man keine Ablehnungen kassiert, waren die Ziele vielleicht einfach von vornherein zu klein gesteckt. Puh, wenn wir diesen Deep Dive jetzt so Revue passieren lassen, ist das erstaunlich, wie viel Leben, wie viel strategisches Denken und wie viel menschliche Wärme in diesen wenigen Seiten Text stecken.
Das ist weit mehr als nur ein Infoblatt.
Update bei Nils Bieners durchführst, den Beratungsraum O005 buchst, 300 Familien beim Sprachenfest willkommen heißt, beim Studientag eigenverantwortlich lernst oder beim Duke Award über dich hinaus wächst.
Jeder Einzelne zählt.
Genau, du bist ein entscheidendes Rädchen in diesem lebendigen Ökosystem. Jede kleine Handlung von dir trägt dazu bei, dass diese Gemeinschaft funktioniert und wächst.
Und genau an diesem Punkt möchte ich dir, unserem Zuhörer, noch einen abschließenden Gedanken mitgeben. Etwas, das du vielleicht heute im Laufe deines Tages einmal mitnehmen kannst.
Ich bin gespannt.
Wenn wir diesen Newsletter in seiner Gesamtheit betrachten, zieht sich ein roter Faden durch fast jede Meldung. Fast jeder Abschnitt endet mit den Worten »Vielen Dank an«.
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
Wir neigen in unserer Gesellschaft dazu, den Erfolg einer Schule an harten Metriken zu messen. Am Notendurchschnitt, an Abiturquoten oder am Feedback der Schulinspektion.
Zahlen und Fakten eben.
Aber was wäre, wenn das alles nur Symptome sind? Was wäre, wenn der wahre, viel präzisere Indikator für eine herausragende Schule eigentlich die pure Anzahl der Dankeschöns ist, die hinter den Kulissen für freiwillige Zusatzarbeit ausgesprochen werden?
Ein wunderschöner Gedanke.
Wenn du gleich durch die Gänge deines Schulgebäudes gehst, frag dich doch mal, wie viele unsichtbare Stunden ehrenamtlicher Leidenschaft, wie viele freiwillige Überstunden und wie viel Herzblut stecken eigentlich in genau dem Raum, in dem du gerade stehst. Die Statik eurer Schule wird nicht nur von den Wänden getragen, sondern von der tiefen Hingabe der Menschen, die sie jeden Tag mit Leben füllen.
Ein großartiger Perspektivwechsel zum Abschluss. Es sind die Menschen, nicht die Papiere, die eine Schule ausmachen. Wir hoffen, unsere heutige Entdeckungsreise hat dir gezeigt, welches Potenzial und welcher Spirit in eurem scheinbar alltäglichen Newsletter stecken. Danke, dass du uns heute bei dieser tiefgründigen Analyse begleitet hast. Behalte diesen analytischen Blick, pflege euer gemeinsames Mindset und hab einen richtig guten Tag, wo immer du auch gerade bist. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Bis dann.